Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Podcast hören ist eine haarige Angelegenheit.
MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Das vorletzte Rennwochenende der MotoGP steht an und eigentlich wollte ich mich mit meinem Kollegen Gerald Dirnbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com um das Sportliche an diesem Wochenende kümmern. Eigentlich gibt es noch zwei Weltmeister, die zu küren sind und es gibt noch genügend sportliche Nachrichten. Leider müssen wir eine sehr, sehr schlechte, traurige Nachricht, mit der müssen wir anfangen, aber erstmal begrüße ich meinen Gast. Hallo Gerald.
Servus Andreas und hallo an alle MotoGP-Fans.
Es gab einen Schock in Malaysia heute. Stefan Kiefer, der Teammanager des gleichnamigen Teams, ist tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden. Das ist ein Schock für die komplette MotoGP-Szene. Was ist da passiert, beziehungsweise was wisst ihr schon?
Ja, es ist eine extrem traurige Nachricht, die da in Malaysia in den Morgenstunden, beziehungsweise bei uns mitten in der Nacht in Europa vorgekommen ist. Der Stefan Kiefer ist verstorben. Wir haben auch nur gehört, dass er eben im Hotelzimmer war. Sein Bruder hat ihn gefunden und sie haben die Rettung gerufen. Und da konnten die Ärzte anscheinend nicht mehr viel machen. Und der Stefan ist leider verstorben. Tragische Geschichte, traurige Geschichte. Er war ein sehr geschätzter Teammanager, der den Sport als Leidenschaft betrieben hat. War immer freundlich, war immer offen, war immer für ein Wort zu haben, wurde von den Fahrern, von den Teams, von den Journalisten, von allen sehr geschätzt. Und es ist natürlich jeder schockiert, weil das natürlich total unerwartet und von heute auf morgen passiert ist. Und das Kiefer-Team, wie gesagt, der Jochen Kiefer, sein Bruder, ist ja da sehr, sehr eng. Wir waren beide unzertrennlich miteinander verbunden über viele Jahrzehnte und haben den Motorsport betrieben, haben ihr Motorradgeschäft betrieben. Der Jochen Kiefer ist auch im Mechanikerteam von Dominik Eggerter dabei und da haben sie eben beschlossen, dass das Kiefer-Team an diesem Wochenende nicht fahren wird in Malaysia. Also das wird aus Respekt vor Familie und vor allem hier nicht weitergefahren an dem Wochenende.
Dominik Eggerter und Taron McKenzie haben zurückgezogen, beziehungsweise das Kiefer-Team hat zurückgezogen. Du hast es gerade gesagt, die beiden Kiefer-Brüder und beziehungsweise auch Stefan Kiefer, er ist ja eine Institution im Motorradgeschäft gewesen. Selber Rennen oder selber als Aktiver gefahren Ende der 80er, Anfang der 90er und dann seit 2003 ist er quasi in der Motorrad-WM mit da drin gewesen.
Ja, total. Ich meine, es war natürlich eine Erfolgsgeschichte, die vor allem von harter Arbeit und Leidenschaft für den Rennsport getrieben war. Wenn du dich erinnern kannst, wie der Aufstieg dann war mit Stefan Pradl in der 125er Klasse, wo sie dann ein paar Rennen gewinnen konnten. Dann der Aufstieg in die Moto2, wo sie sich im ersten Jahr ein Rennen gewinnen konnten. Dann haben sie 2011 zu Kalix gewechselt. Auch einem deutschen Hersteller und Stefan Pradl ist dort Weltmeister geworden gegen einen Marc Marquez. Ja, das darf man auch nicht vergessen, dass er den damals geschlagen hat. Marquez hatte natürlich keine optimale erste Saisonhälfte, aber unter dem Strich ist Stefan Pradl Weltmeister geworden. Das war sicher einer der absoluten Höhepunkte. Später ist er dann noch mit Danny Kent in der Moto3 noch einmal Weltmeister geworden. Also das sind schon sportliche Erfolge, die wirklich großartig waren. Und es ist natürlich auch eine tragische Geschichte für den Rennsport in Deutschland, für den Motorradrennsport vor allem, weil so groß und so einen großen Stellenwert hat der Motorradrennsport in Deutschland in der Öffentlichkeit nicht. Und Teams wie Kiefer Racing, ja, die sind, oder auch InterGP zum Beispiel, oder die Freudenbergs, die jetzt nicht in der WM fahren, das sind Teams, die diesen Motorradrennsport eben am Leben erhalten, durch Leidenschaft, ja, das ist oft finanziell schwierig und so, ja, also es gab auch Für nächstes Jahr soll auch noch nicht das komplette Sponsorenpaket geschnürt sein. Also es ist eine schwierige Situation und Teams eben wie Kiefer machen hier mit Leidenschaft weiter. Und wenn hier Stefan nicht mehr da ist und unter uns ist, dann ist das definitiv ein Verlust und ein herber Rückschlag. Man muss aber auf der anderen Seite, glaube ich, in Erinnerung behalten, eben als so ein Mensch, der war, um auch für die Zukunft inspiriert zu sein, dass es vielleicht wieder in Zukunft andere Leute geben, die sich ein Beispiel an ihm nehmen und sagen, wenn er es geschafft hat, dann können wir auch mit Leidenschaft und harter Arbeit im Motorradrennsport etwas erreichen, auch wenn es ein deutsches Team ist und nicht in italienisches oder spanisches.
Hoffen wir, dass sein Erbe in Ehren gehalten wird. Stefan Kiefer, eine der prägenden Figuren des Motorradsports in Deutschland, ist in der Nacht verstorben. Er wurde tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden und hinterlässt seine Freundin und einen Sohn. Es ist nicht ganz leicht, jetzt auf das Sportliche zurückzukommen, Gerald. Wir versuchen es trotzdem. Wir machen jetzt diesen Cut hier und kümmern uns um das Sportliche. Die Strecke in Sepang in Malaysia ist die vorletzte Strecke in dieser WM. Es ist das vorletzte Rennen. Was macht die Charakteristik dieses Kurses in Sepang aus?
Also es ist eigentlich ein sehr abwechslungsreicher Kurs. Du hast verschiedene Kurven, schnelle Kurven, flüssige Abschnitte, aber auch zwei Hangnadeln drinnen, wo eben Stop and Go gefragt ist. Dann hast du zwei lange Geraden, die eben auf die Zielkurve zugeht und dann eben die Zielgerade. Da ist wieder Power und Beschleunigung gefragt. Also es ist technisch sehr abwechslungsreich, sehr anspruchsvoll, auch für die Fahrer. Für die Fahrer vor allem auch durch die Hitze, Luftfeuchtigkeit, heute hat es geregnet. Also das ist körperlich und mental nach einer mittlerweile schon sehr langen Saison auch anstrengend. Insgesamt, wenn du dich erinnern kannst, im Februar waren hier Testfahrten. Und Sepang ist eben durch die abwechslungsreiche und anspruchsvolle Streckencharakteristik eben auch eine ideale Teststrecke. Also da kannst du eben die verschiedensten Bereiche vom Bike ausloten. Und damit macht es die Strecke sehr interessant und ist ja jetzt auch schon seit 1999 dabei. Also eigentlich schon fast ein Klassiker im Kalender.
Ja, es ist das vorletzte Rennen. Marc Marquez führt in der MotoGP-Gesamtwertung inzwischen mit 33 Punkten vor Andrea Dovizioso. Letzte Woche, wir haben darüber gesprochen, gab es wohl die Vorentscheidung. Marquez hat das Rennen gewonnen, hat 22 Punkte gut gemacht auf Andrea Dovizioso. Wie liegt diese Strecke den beiden Top-Fahrern der WM-Wertung?
Also Dovizioso hat hier im Vorjahr gewonnen und kommt ja gut zurecht. Die Ducati ist heute auch echt gut gelaufen. Er war im trockenen Training am schnellsten, er war im feuchten, nassen Training am schnellsten. Also das läuft schon gut. Die große Frage ist, wie Marquez noch zulegen kann. Er hat heute gemeinsam mit dem Setup von den Wintertests begonnen, aber seither hat sich das Motorrad auch stark verändert. Er hat nicht so das optimale Gefühl gehabt für die Honda. Die Zeiten von ihm waren trotzdem nicht schlecht. Ja. Also ich würde sagen, es ist noch ziemlich offen, auch durch das wechselhafte Wetter ist es schwierig einzuschätzen, wo wer steht. Aber ich würde beide wieder vorne sehen. Also dass Dovizioso so wie in Australien fast chancenlos im Mittelfeld herumfährt, das wird hier, glaube ich, nicht passieren.
Also du sagst, es gibt noch eine Chance, es wird jetzt nicht künstlich hochgejazzt mit der Spannung, sondern es gibt sogar noch eine Chance für Andrea Dovizioso. Wie sieht das Wetter fürs Wochenende aus? Du hast es gerade angesprochen.
Also das Wetter soll weiter wechselhaft bleiben und da kann natürlich immer alles passieren. Wie wir jetzt in Japan gesehen haben, ist Dovizioso stark im Regen, Marquez auch. Ich glaube, dass Dovizioso hier einfach versuchen wird, das Rennen zu gewinnen, um seine Chance zu nutzen. Mehr als das Rennen zu gewinnen, kann er nicht tun. Wenn er auf der anderen Seite, wo Marquez als Zweiter ins Ziel fährt und sich einfach nur an das Hinterrad von Dovizioso anhängt, ist er auch Weltmeister. Also man hat auch schon ein bisschen durchklingen hören von Marquez gestern in der Pressekonferenz, auch heute beim Training, dass er an diesem Wochenende vielleicht nicht das allerletzte Risiko nehmen wird und weil er eben weiß, und das hat er auch gesagt, das ist ein besonderes Wochenende und wenn er einfach hinterm Dovizioso ins Ziel kommt, ist er Weltmeister, ja, und das ist halt das ganz große Ziel.
Ist das eine legitime Taktik oder wird sie unter Fans dann eher mit Naserümpfen gesehen?
Nein, definitiv. Ich meine, wenn jetzt rein theoretisch Marquez hier im entscheidenden Rennen übers Limit geht und vielleicht dann irgendwann einen blöden Fehler macht und stürzt und draußen ist, ja, dann werden eher die Fans sagen, Mann, was ist das für ein Depp, ja, der muss ja nur fertig fahren und ist Weltmeister. Also, das wird er, wenn es jetzt keine großen Überraschungen gibt, glaube ich, dass er das mit einem guten Ergebnis zu Ende fahren wird und selbst wenn Dovizioso gewinnt, wird er wird Marquez die Taktik verfolgen und wahrscheinlich Weltmeister sein am Sonntag.
Wie sahen die anderen Trainings heute aus? Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ein Training fand im Trockenen statt, eins bei Regen.
Ja, es hat genau zum Mittag angefangen zum Regnen. Deswegen sind insgesamt die Rückschlüsse schwierig. Du hast in der Moto2-Klasse war das Feld wieder relativ dicht beisammen. Also Oliveira, Lüthi, Vierge mit der Tech 3 hat wieder gut mitgemischt. Am Ende ist dann auch noch Alex Marquez eine gute Runde gefahren. Also wir haben da wieder die ähnlichen Leute im Spitzenfeld dabei mit ungefähr ausgeglichenen Rundenzeiten. Ist schwierig zu sagen. Also es hat sich jetzt momentan niemand herauskristallisiert, wo du sagst, hey, der ist wirklich stark, der hat hier ein paar Zehntel in der Hinterhand gegenüber den anderen Fahrern. Aber auch hier ist die Taktik von Franco Morbidelli. Lüthi muss natürlich mindestens 6 Punkte mehr machen als Morbidelli am Sonntag. Wenn Morbidelli einfach auf Lüthi schaut und hinter ihm oder knapp vor ihm ins Ziel kommt, ist auch die Geschichte erledigt. Ja, also da ist auch eine, gehe ich davon aus, dass wir hier am Sonntag eine ähnliche Herangehensweise sehen werden wie bei Marquez in der MotoGP. In der Moto3 waren wieder die Youngster voll am Ziehen, am Kabel ziehen, ja. Interessant war, dass am ganzen Schluss Aaron Canet eine wirkliche Superrunde rausgezaubert hat, hat eine halbe Sekunde Vorsprung auf den Rest des Feldes. Das ist zumindest einmal für das Qualifying schon eine Ansage. Aber egal, wie es Wetter wird, ich glaube, das wird hier am Sonntag in der Moto3 vor allem durch die langen Geraden wieder eine große Schlacht zwischen 10, 12, 15 Fahrern in der Spitzengruppe, wo dann eben alles passieren kann. Und dadurch, dass die WM-Entscheidung schon gefallen ist und Joan Mir eben schon Weltmeister ist, geht es für jeden Fahrer dort um den Sieg und den Podestplatz und ein gutes Ergebnis. Und es braucht keiner irgendwie taktieren, sondern kann hier einfach Gas geben und wird sicher für uns für tolle Unterhaltung sorgen.
Was machen die deutschen Fahrer mit Sandro Cortese, Marcel Schrötter und zum Beispiel auch Philipp Oettel?
Also die in der Moto 2 waren Cortese und Schrötter in den Top 10 dabei. Cortese hat sich vor allem am Ende nochmal in seinem letzten Versuch deutlich steigern können. Das war schon ganz gut. Also ob es wieder reicht für Marcel oder für Sandro, in die erste Startreihe zu fahren, wie letztens der Marcel in Australien vorne war, ist momentan eher schwierig. Sehe ich eher schwierig, weil der Rückstand doch relativ groß war. Aber solide Top-10-Ergebnisse müssen drinnen sein. Bei Philipp Oettel war es wieder ähnlich in der Moto3, wie wir es schon oft sehen, dass er teilweise eine schnelle Runde fährt, aber am Ende, wo dann viele Fahrer zugelegt haben, ist er nicht mehr schneller geworden. Deswegen ist er dann am Nachmittag auch nur mehr auf den 19. Platz zurückgefallen. Also es ist bei ihm auch wieder der ähnliche Bereich, dass ihm im Training etwas fehlt auf die Spitzenleute.
Ja, das ist das Rennen jetzt in Sepang in Malaysia. Könnte es sein, dass wir ein absolutes Showrennen dann beim letzten Rennen dann erleben, weil alle drei Weltmeister schon gekürt sind?
Könnte durchaus sein. Also ich glaube schon, dass wir hier in der MotoGP und in der Moto2 die Titelentscheidung sehen werden. Marquez und Morbidelli sind insgesamt das ganze Jahr viel zu cool gewesen und viel zu abgebrüht, dass das hier noch was passiert. Aber es ist Rennsport. Wir haben schon die verrücktesten Sachen im Rennsport gesehen, die du dir nie erträumen hast lassen. Also lassen wir uns überraschen. Ja, aber normalerweise müssen hier die Entscheidungen fallen.
Am Wochenende findet das vorletzte Rennen der MotoGP, Moto2 und Moto3 in Malaysia in Sepang statt. Das war Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit seiner Vorausschau auf diese beiden Rennen oder auf diese Rennen. Leider mussten wir mit der schlechten Nachricht, mit der traurigen Nachricht beginnen, dass Stefan Kiefer verstorben ist. Vielen Dank, Gerald.
Vielen Dank. Viel Spaß am Sonntag bei den Rennen und bis zum nächsten Mal.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.